Ich will jetzt still werden zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, unser Herr Jesus Christus, danke, dass wir heute Abend wieder beisammen sein dürfen. Danke, dass du mitten unter uns sein willst und hast es versprochen, dass du mitten unter uns bist. Danke, Herr, für diese Stunde, für diese Zeit, wo du reden willst. Und so möchte ich dich jetzt bitten, alles, was uns jetzt Angst macht, uns durch den Kopf geht, was uns bedrängt, Herr, mach du still. Nimm unsere Gedanken weg, die uns ablenken wollen, und rede du. Danke, Herr Jesus, dass du da bist und dass du reden willst. Amen. Ja, wir sind heute Abend im Lukas Kapitel 1, die Verse 1 bis 25. Ich lese mal den ganzen Text und ja, der Werner und ich, wir teilen uns nachher die Auslegung. Lukas 1. Viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind. Wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen und Diener des Wortes gewesen sind. So habe ich auch ich's für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundigt habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Zur Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias, und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind. Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hoch betagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, dass seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen. Und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volks stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er. Und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich 5 Monate verborgen und sprach: So hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Ich möchte eigentlich nur zwei Punkte herausgreifen. Zum einen, wer war der Lukas? Und dann möchte ich noch in einer kurzen Zeit den Zacharias betrachten. Es lohnt sich kurz, mit der Person Lukas sich zu befassen. Er wird an drei Stellen im Neuen Testament genannt. Im Kolosserbrief wird er von Paulus der Arzt genannt. Sehr wahrscheinlich stammt er aus Antiochien und Lukas war kein Jude, sondern ein heidenchristlicher Grieche und vermutlich in Antiochia zum Glauben gekommen, als zerstreute Christen dort auch unter den Griechen das Evangelium verkündigten. Wir dürfen annehmen, dass der Lukas später auch in Antiochia den Paulus kennengelernt hat. Jedenfalls war Lukas ein treuer Begleiter des Paulus. Mindestens ab diesem Zeitpunkt, als Paulus ja von Troas nach Mazedonien übergesetzt hat. Lukas war einer der Mitarbeiter des Paulus bei seiner Missionsarbeit unter den Heiden. Und unter den ersten Predigern des Evangeliums ist der Lukas neben dem Paulus wahrscheinlich der einzige, der sich eine wissenschaftliche Bildung erworben hatte. Und in dieser wissenschaftlichen Gründlichkeit verfasste er aus den Erzählungen der Apostel dieses Evangelium und brachte Ordnung hinein. Er recherchierte alles ganz genau. Und in der gleichen Gründlichkeit hat er auch dann die Apostelgeschichte geschrieben, die er zum Teil ja selbst miterlebt hat. Und dann wird hier noch dieser Theophilus, dieser hochgeehrte Theophilus genannt, dem Lukas seine Schriften gewidmet hat. Lukas hatte seine Schriften für einen größeren Kreis von Lesern griechischer Herkunft geschrieben und deren Repräsentant wahrscheinlich dieser Theophilus war. Und diese Widmung an diesen Theophilus war keine bloße Ehrensache. Die Annahme dieser Widmung war eigentlich mit der Herausgabe eines Buches verbunden. Also der Buchdruck damals gab es ja noch nicht. Deshalb war ein Buch sehr kostspielig. Und es hat mit dieser Widmung dieser Theophilus angenommen. Theophilus wurde praktisch der Pate dieser Schriften und machte sie öffentlich. Er verschaffte dem Schriftsteller Lukas sogar auch die Gelegenheit, sein Werk vorzulesen und finanzierte auf eigene Kosten auch die ersten Abschriften. Und hier können wir erkennen, wie unser Herr und Gott von Anfang an alle damaligen Möglichkeiten genutzt hat, um sein Evangelium zum Laufen zu bringen. Er hat die wissenschaftliche Bildung dazu benutzt, um Ordnung und Systematik in die Verkündigung seines Evangeliums hineinzubringen, damit auch die nachfolgenden Generationen der Menschen unverfälscht hören, lesen und verstehen konnten und bis heute verstehen können. Beglaubigte Schriften aus der Mitte des 2. Jahrhunderts berichten, auf die Predigt des Petrus hin habe dieser Theophilus, der die erste Stellung unter den angesehenen Bürgern in Antiochien eingenommen hatte, die Eingangshalle seines Hauses dazu benutzt für gottesdienstliche Veranstaltungen. Er hat also sein Haus zur Verfügung gestellt, damit das Evangelium verkündigt worden ist. Und dies macht nochmal deutlich, wie wichtig es war, dass Lukas das Evangelium auf die Grundlage der Augenzeugen gestellt hat, um diesen sicheren Grund der Lehre, wie es der Luther ausdrückt, zu haben. Das gehörte Evangelium von Jesus Christus sollte auf die Grundlage des geschriebenen Wortes gestellt werden. Und das geschriebene Wort Gottes ist ja bis heute die Grundlage, der feste Grund unseres Glaubens, auf den Jesus Christus durch den Heiligen Geist bis heute den Glauben in uns Menschen weckt und erhält. Alle Erklärungen, Auslegungen, Kommentare zum Wort Gottes können nur Hilfen sein, zu verstehen. Das Wort Gottes, das nur in unserer Bibel zu finden ist, bleibt der Treiber des Glaubens an Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland und Erlöser. Und nur im Wort Gottes, im Evangelium von Jesus Christus, finden wir Menschen Erlösung, Sinn und Ziel unseres Lebens. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns heute am ersten Advent wieder mit dem Anfang des Evangeliums von Jesus Christus befassen. Ich komme zum zweiten Punkt. Was für eine Auszeichnung für den Zacharias und für die Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Was ist das für ein Zeugnis, das der Lukas diesen beiden hochbetagten Leuten ausstellt? Sie waren von Herzen dabei und beständig bemühten sie sich, vor Gott wohlgefällig zu leben. Die Gesetze, die Gebote waren ihnen ins Herz geschrieben. Das Wort Gottes und sein Wille war für die beiden heilig. Und so war ihr Leben auch vor der Öffentlichkeit vorbildhaft dem Gott Israels zur Ehre. Was für ein Vorbild auch für uns. Nicht, dass wir jetzt nach Gesetzen und Geboten und Vorschriften unser Leben ausrichten müssten. Das meine ich nicht, denn diese Vorschriften, die waren ja eigentlich hauptsächlich für das Volk Israel im Alten Testament vorgegeben. Aber diese Treue und das von Herzen kommende Bedürfnis, Jesu Willen für unser Leben zu verinnerlichen und es auch nicht als Verlust zu empfinden, auf manches, manchmal auch vielleicht zu verzichten, was das Leben so bietet, weil es vielleicht unserem Glauben nicht zuträglich ist. Und das alles aus der Liebe zu Jesus. Diese Treue und diese Liebe und Ehrfurcht vor dem Gott Israels, das ist uns ein starkes Vorbild für unseren Glauben an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Aber mit klaren Worten schildert uns Lukas, dass auch der Zacharias und Elisabeth trotz ihrer Treue zu Gott eine schwere Last zu tragen hatten. Kinderlosigkeit war gerade im Alter ein großes Unglück. Es wurde sogar als Zeichen göttlicher Ungnade empfunden, als Schande vor den Menschen angesehen. Und was liegt hier näher als das flehentliche Gebet um den Kindersegen? Das war wirklich ein Leid, das das Leben hier durchzogen hat. Warum nur, Gott, legst du mir solch eine schwere Last auf? Sicher waren das diese Fragen bei Elisabeth, die immer und immer wieder kommen sind und auch zweifeln lassen. Und sicher gibt es auch in unserem Leben Dinge, Situationen, Nöte, die uns vielleicht manchmal verzweifeln lassen. Trotz Gebet die Lage sich nicht verändert, vielleicht über Jahre sich hinzieht und keine Änderung da ist. Was macht das mit unserem Glauben? Was macht das mit unserem Vertrauen auf Jesus? Bleiben wir treu bei Jesus und lernen schließlich loszulassen, was Not macht? Halten wir fest an Jesus, auch wenn wir vielleicht gar nichts verstehen? Vielleicht flüchten wir uns auch in Geschäftigkeit, um uns abzulenken. Oder das andere. Vielleicht sind wir auch geneigt, Jesus etwas abzuringen, was am Ende andere Nöte wieder hervorbringt. Oft genug bleibt der Sinn solcher Nöte in unserem Leben verborgen. Und Jesus mutet uns einfach zu, uns genügen zu lassen und uns an Jesus festzuhalten, zu vertrauen, dass er letztlich alles zum Guten lenkt. Paulus ist uns hier ebenfalls ein Vorbild. Er wollte ja sein Handicap loswerden, um besser für Jesus arbeiten zu können. Und Jesus sagt zu ihm: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist den Schwachen mächtig. Zacharias und Elisabeth hatten den Kinderwunsch abgelegt. Sie waren hochbetagt. Zacharias war in seinem Amt als Priester am Tempel von Herzen dabei und das war sicher auch sein Lebensinhalt. Ja, und der Zacharias hat sich ja vor dem Altar, vor dem Räucheraltar zur Anbetung niedergeworfen und zur gleichen Zeit betete das ganze Volk. Und Zacharias fasste das in seinem Gebet zusammen und bringt es vor Gott. Und in dieser Stunde darf der Zacharias auch sein heiligstes Anliegen vor Gott bringen. Das aufsteigende Räucherwerk ist symbolisch für die aufsteigenden, gottgefälligen Gebete. Und plötzlich steht der Engel Gabriel neben dem Altar. Schreck und tiefe Furcht erfasst den Zacharias. So wird es hier geschildert. Wenn Gott redet, hier durch den Engel, dann weicht alles, was stört, zurück. Dann wird der Blick klar und die Ohren sind offen. Weil Gott in seiner Majestät redet. Klar und deutlich, und da gibt es kein Missverstehen. Da gibt es keinen Zweifel, wenn Gott redet. Und das ist die Situation, in der sich der Zacharias hier befindet. Und der Zacharias, in diesem Augenblick der Klarheit Gottes und dieser freudigen Botschaft, überkommen den Zacharias Zweifel. Er als Priester zweifelt an der himmlischen Botschaft. Es mangelt ihm an Glauben. Er ist in dem Moment unfähig zu glauben, dass die göttliche Verheißung über den natürlichen Lauf der Dinge steht. Und da ist auch die Frage an uns, wie steht's da mit meinem Glauben? Wir haben zwar jetzt keine göttliche Erscheinung, die uns umwirft, aber wir haben das Wort Gottes, durch das Gott zu uns redet. Und oft genug verstehen wir, was der Geist Gottes uns verdeutlichen will. Glauben wir dem Wort Gottes? Vielleicht gibt es Fragen, Zweifel über Gottes Wort, die uns den Glauben schwer machen wollen und das Vertrauen auf Jesus verhindern wollen. Lassen wir uns doch nicht abhalten, dran zu bleiben, auch wenn wir vieles nicht verstehen. Jesus selbst wird unsere Fragen zu seiner Zeit beantworten. Und bis dahin will er unser Vertrauen. Jahrzehnte war der Zacharias Priester im Tempel und ganz nah dabei. Und doch zweifelt er im entscheidenden Moment. Er, der es besser wissen müsste, zweifelt ausgerechnet hier am Beginn des Versöhnungswerks Gottes, das die Menschen mit Gott versöhnt. Wie tröstlich ist es doch, dass Gott sich durch unsere Zweifel durch unseren Unglauben nicht aufhalten lässt. Auch hier nicht. Auch wenn wir vielleicht schon viele Jahre mit Jesus unterwegs sind, kann es doch passieren, dass wir über Zweifel und Unglaube stolpern. Aber Jesus wird uns nicht verlassen, sondern er wird uns wie den Zacharias aufrichten, zurechtbringen. Gott sei Lob und Dank. Amen.
Das Lukas-Evangelium, es beginnt ja mit der Ankündigung der Geburt von Johannes dem Täufer, der gekommen ist, um für den so lange erwarteten Messias der Wegbereiter zu sein. Und man gläse in den Tagen des Königs Herodes, eines tyrannischen, bösen, von den Römern eingesetzten Königs, beginnt Gott, so möchte ich sagen, mit einer neuen Zeitrechnung. Es war eine schwierige Zeit für Israel. Römische Besatzung, Unterdrückung, viele Jahrhunderte unter Fremdherrschaft. Und jetzt dieser brutale, rachsüchtige, herrschsüchtige König, der seine Kinder umgebracht hat, dass ihm nicht der Thron streitig macht, der seine Frau umgebracht hat, habe ich nachgelesen. Später lesen wir vom Kindermord in Bethlehem, ein tyrannischer König. Eigentlich eine hoffnungslose, dunkle Zeit. Und doch trägt Gott sein Volk auch durch diese schwere Zeit durch. Er lässt sie auch in diese schwere Zeit nicht fallen. Es gibt noch Priester, die vor Gott stehen und für das Volk eintreten. Es gibt noch die Gottesdienste im Tempel. Es gibt noch Hoffnung auf den verheißenen Messias. Entgegen allem Anschein. Und ich habe so gedacht, Gott sorgt dafür, dass auch in dunklen Zeiten sein Wort nicht untergeht. Er führt seinen Plan durch, auch wenn wir es nicht sehen können. Und hier im Gläser vom Priester Zacharias mit seiner Frau Elisabeth, sie beide waren ja gerecht vor Gott. Er hat dort schon einiges dazu ausgeführt. Sie haben in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig gelebt. Sie haben sich genau an Gottes Gebote, Gottes Weisungen gehalten. Sie haben so gelebt, wie es Gott gefällt. Was für ein Zeugnis. Die beiden haben ihren Glauben wirklich ernst genommen. In der Liebe zu Gott gelebt, hat der Gerhard gesagt. Das war ihnen wichtig. Und da denke ich an unsere Zeit mit alle ihre Verführungen und Ideologien, die man heute hat in unserer Gesellschaft mit vielen Götzen, denen man heute nachrennt. Und ich denke an die Herausforderungen, die wir als Christen haben, dass wir uns da auch trotzdem an Gottes Wort halten. Versuchen wir gerecht vor Gott zu leben, nicht einzustimmen in das, was uns vom sogenannten Mainstream als das Optimale angesagt und vorgegeben wird. Zacharias und Elisabeth haben das auch mitgemacht. Und sie sind Gott treu geblieben. Die Gebote Gottes waren ihnen wichtig, wichtiger als die Anerkennung bei den Menschen. Ihr Lebenswandel war untadelig und dieses Urteil, dass der Lebenswandel untadelig ist, den treffen nicht die Menschen, sondern dieses Urteil trifft Gott. Und doch lesen wir im Vers 7, und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren mittlerweile hochbetagt. Gerhard hat es ausgeführt, es war schlimm für die beiden, eine Schmach. Und vielleicht haben manche auch gesagt, bei denen stimmt was nicht, sonst hätten sie Kinder. Das ist eine Strafe Gottes, dass sie keine Kinder haben. Wer weiß. Und wie müssen sie darunter gelitten haben, trotz ihrer Gebete, diese jahrelang, vielleicht jahrzehntelang gebetet haben. Irgendwann haben sie sich damit abgefunden, dass die biologische Uhr abgelaufen ist. Aber trotz dieser schwierigen Umstände in ihrem Leben und trotz der Enttäuschungen, die sie erfahren haben müssen, ein solches Zeugnis zu bekommen wie der Zacharias und die Elisabeth hier, das ist schon etwas Gewaltiges. Sie sind Gott treu geblieben, trotz aller Widerstände und Schwierigkeiten. Trotz aller unerfüllten Wünsche. Und ihr Lebenszeugnis, so eine denkt, darf doch auch ein Vorbild für uns sein. Uns anspornen, der Glaube wirklich ernst zu nehmen, bei Gott dran zu bleiben. Und dann geht's weiter. Gott segnet sie. Obwohl es das ganze Jahr nicht so ausgesehen hat, hat Gott seinen Plan mit ihnen. Er lenkt es, dass der Zacharias, als er mit seiner Priestergruppe Dienst im Tempel in Jerusalem gehabt hat, dass auf ihn das losfällt und er dieses Räucheropfer bringen darf. Das er dann zweimal am Tag, morgens und abends, im Heiligtum gebracht worden ist. Und das war, habe ich im Kommentar gelesen, der Höhepunkt im Leben eines Priesters. Diese Ehre wurde nur sehr wenigen Priestern und auch nur einmal in ihrem Leben zuteil. So habe ich es nachgelesen. Zacharias jedenfalls ist jetzt buchstäblich ganz nah bei Gott. Eigentlich ist da nur noch der Vorhang zum Allerheiligsten, der ihn von der direkten Gegenwart Gottes trennt. Ganz nah bei Gott. Wir können uns das heute gar nicht so richtig vorstellen. Also ich nicht. Auf jeden Fall war das ein heiliger, wirklich heiliger Moment. Heute dürfen wir ja freien Zugang zu Gott haben. Durch Jesus Christus. Bei seiner Kreuzigung ist der Vorhang im Tempel von oben bis unten durch, von Gott her durchgerissen wurde. Im Heiligtum war der Zacharias jetzt ganz allein im Gebet und mit der Darbringung dieses Räucheropfers beschäftigt. Draußen haben die Priester und das anwesende Volk gebetet. Und wir haben es gehört, mitten hinein in diese heilige Ordnung tritt plötzlich der Engel des Herrn. Da hat Zacharias was Unvorstellbares erlebt. Er ist erschrocken und Furcht hat ihn überfallen. Der Zacharias war ja ein Priester. Er hat um die Gegenwart Gottes gewusst. Sein Leben war wohlgefällig vor Gott gerecht und trotzdem Furcht in der Gegenwart Gottes. Ich habe so gedacht, wie reagieren wir eigentlich, wenn Gott mit uns spricht? Wenn Gott uns begegnet, wenn wir sein Wort lesen, wenn wir sein Wort hören. Vielfach wird ja nur noch vom lieben Gott geredet, aber von Ehrfurcht vor Gott. Gott ist heilig. Vor ihm können wir von uns aus nicht bestehen. Wir dürfen Gott auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber durch das Blut Jesu am Kreuz von Golgatha für uns vergossen, dürfen wir sein vor Gott und können wir Gemeinschaft mit Gott haben, können wir zu ihm treten. Der Zacharias, er ist erschrocken und fürchtete sich. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich doch auch die angemessene Reaktion auf Gottes Begegnung, dass wir Ehrfurcht vor Gott haben. Aber dann mitten hinein in dieses Erschrecken kommt die frohe Botschaft des Engels: Fürchte dich nicht, Zacharias. Fürchte dich nicht, dein Gebet ist erhört worden, deine Frau Elisabeth wird schwanger, du wirst einen Sohn bekommen, Johannes soll er heißen. Und wenn wir die weiteren Verse lesen, dann merken wir, wie mit diesem Sohn Johannes, dem Täufer, sich Gottes Heilsplan erfüllen wird. Er wird der Wegbereiter sein für den Messias. Ein ganz besonderes Kind. Er wird Freude machen, haben wir gelesen. Er wird schon von Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Er wird vor dem Messias hergehen im Geist und in der Kraft des Elia, um das Volk vorzubereiten auf das Kommen des Messias. Und ich bin sicher, der Zacharias hat sofort verstanden, was Gott ihm da sagen lässt durch den Engel. Er hatte die prophetischen Schriften gekannt. Es waren die letzten Worte vom Propheten Malachi vor über 400 Jahren, wo das angekündigt worden ist. Die zentrale Freudenbotschaft habe ich mir hier aufgeschrieben, die der Zacharias hier bekommt, ist eigentlich nicht, du wirst einen Sohn bekommen, sondern dass der Messias kommt. Und darauf hat der Zacharias auch gewartet. Er hat gewartet auf den Messias, auf den Erlöser. Er hat darum gebetet, dass der Erlöser bald kommen möchte. Er hat in der Hoffnung gelebt, dass der Herr bald kommt. Und es wird sich jetzt erfüllen. Und ich denke, das ist doch auch die Adventsbotschaft für uns heute. Unser Herr und Heiland kommt. Er ist einmal gekommen, um für uns am Kreuz zu sterben, und er wird wiederkommen, um seine Kinder heimzuholen zu sich und um sein Reich aufzurichten. Ich habe mich gefragt, leben wir in der Erwartung, dass Jesus bald kommt, bald wiederkommt? Ja, und dann reagiert der Zacharias auf diese Botschaft mit Zweifel. Der Gerhard hat vieles dazu gesagt. Woran soll ich das jetzt erkennen? Das kann doch gar nicht sein. Wir könnten natürlich jetzt sagen, hey Zacharias, eigentlich solltest du das wissen. Du kennst doch die ganze biblische Geschichte. Du weißt doch von Abraham und Sarah und so weiter. Aber schauen wir doch in unser Leben. Ja, Zweifel sind ein Problem. Nicht bloß beim Zacharias, manchmal auch bei mir, vielleicht auch bei euch. Und Zweifel gefallen Gott nicht. Gott will, dass wir ihm vertrauen. Letztendlich betrüben wir Gott, wenn wir ihm nicht vertrauen. Zweifel ist ein weites Feld, man könnte jetzt viel dazu sagen. Gerhard hat einiges gesagt. Aber was mir an diesem Punkt Trost schenkt, ist, dass Gott trotzdem Erbarmen hat mit dem Zacharias. Er sieht zwar über den Unglauben vom Zacharias nicht einfach hinweg, aber er verwirft ihn auch nicht, sondern er bringt ihn zurecht. Er hilft ihm für seinen weiteren Glaubensweg. Und das, was der Zacharias jetzt erleben darf, erleben muss oder erleben darf, ist eigentlich keine Strafe, sondern es ist eine Hilfe für ihn. Es ist auch eine begrenzte Zeit, wo er stumm sein soll. Nämlich bis dann, wo sich Gottes Wort erfüllt, da wird er es dann mit eigenen Augen sehen. Und der Zacharias ist lange im Tempel geblieben, außergewöhnlich lang. Das Volk hat schon sich gewundert, was da los ist. Und als er rauskommt und dem Volk den Segen zusprechen soll, ist er stumm. Und was mag das wohl beim Volk ausgelöst haben, habe ich mir so gedacht. Wir wissen es nicht, es bleibt offen. Vielleicht sollte die Offenbarung, die der Zacharias hier bekommen hat, jetzt noch nicht hinausgetragen werden in das Volk. Und Gottes Plan reift im Verborgenen. Ich weiß es nicht. Und dann lesen wir in die letzten drei Verse, wie der Zacharias dann nach seinem Tempeldienst, nach dieser Woche, stumm nach Hause gegangen ist. Mit was für einem Gefühl mag er wohl heimgegangen sein? Weil du nicht geglaubt hast, bist du stumm. Aber für eine begrenzte Zeit, so hat es der Engel zu ihm gesagt. Wie mag er wohl heimgegangen sein? Was mag wohl seine Frau denken, als er heimgekommen ist und einen Sprecher hat können? Wir lesen später, wo der Johannes geboren ist, dass er den Namen Johannes auf eine Tafel geschrieben hat. Vielleicht hat er auch seiner Elisabeth aufgeschrieben auf eine Tafel, was er im Tempel erlebt hat mit Gott. Und dann wird Elisabeth schwanger. Und ich denke, diese stumme Zeit, wo der Zacharias dann daheim war, und wir lesen auch von der Elisabeth, sie hat sich 5 Monate verborgen. 5 Monate ist sie nicht aus dem Haus gegangen. 5 Monate schweigen. Ich glaube, das war ein unglaublicher Segen für den Zacharias, wie er sehen hat dürfen, wie sich Gottes Wort erfüllt. Nach all den vielen Jahren der anscheinend unerhörte Bitte um ein Kind darf die Elisabeth jetzt Gott loben und sagen, so hat der Herr an mir gehandelt in den Tagen, da er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen hinwegzunehmen. Und ich denke, das ist auch für uns wichtig. Kein Gebet geht verloren. Oft werden unsere Gebete nicht so erfüllt, wie wir uns das wünschen. Man betet vielleicht jahrelang um etwas und es scheint sich nichts zu tun. Aber als Christen dürfen wir sicher sein, dass Gott jedes unserer Gebete erhört oder hört. Jedes unserer Gebete hört. Und da geht kein einziges verloren. Welche Wünsche er uns erfüllt und wie er unsere Gebete erfüllt, das bleibt Gott überlassen. Und Gott macht keine Fehler, er meint es gut mit uns, auch wenn wir sein Handeln manchmal vielleicht nicht versteht. Und ich denke mit unseren Gebeten, der Gerhard hat es kurz angesprochen, mit dem Räucheropfer, mit den Gebeten, die das symbolisiert, mit unseren Gebeten, auch wenn sie oft unvollkommen sind, ehren wir Gott und zeigen wir ihm, dass wir ihm vertrauen und auf ihn hoffen. Hier mal in der Offenbarung 5, Vers 8 ist mir da in den Sinn gekommen, wo diese goldenen Schalen voll Räucherwerk dargebracht werden und wo es heißt, das sind die Gebete der Heiligen. Zacharias und Elisabeth, sie haben erfahren dürfen, wie Gott eingreift und in ihr Leben, in die Geschichte des Volkes Israel und wie er letztlich in die ganze Weltgeschichte eingreift. Das werden wir auch in den nächsten Adventssonntagen sehen, wie Gott seinen Heilsplan und seine Verheißungen erfüllt. Johannes wird der Wegbereiter für den Messias. Der Herr, der Messias, unser Erlöser, kommt. Darüber dürfen wir uns auch gerade in der Adventszeit, die auch von viel Sorgen und Kummer geprägt ist, freuen. Nicht die Umstände und die Mächtigen dieser Welt in letzten Endes des Sagens, sondern Gott wird seinen Plan mit dieser Welt zum Ziel bringen und Jesus wird wiederkommen und seine Macht aller Welt vor Augen führen. Ich wünsche euch, mir auch, uns allen die Geborgenheit und die Gewissheit, der Herr kommt. Amen.
Und es wird der Heiko noch mit uns beten.
Ja, Jesus, lass uns das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du uns berufen hast. Lass nicht aus deiner Spur mich treiben, des Weges Länge oder Last. Sind wir versucht, auf uns zu schauen und nicht mehr auf das Ziel zu sehen. Hilf uns auf Neue, im Vertrauen auf deinen Sieg voranzugehen. Und Herr, so danken wir dir, dass wir dein Wort haben, dass wir dein Wort zum Nachlesen haben, dass wir dein Wort hier hören dürfen, auch hören durften, Herr. Und hab dir Dank, dass du beim Zacharias und der Elisabeth warst, sie bei dir dran waren. Und doch haben sie ihre Sorgen und Nöte gehabt und mit denen sie umgehen mussten, denen, die ihnen nicht leicht gefallen sind und die ihnen auch schwer auf sie gelastet haben, Herr. Also danke ich dir, dass wir da immer wieder auch hören dürfen, wie du auch dort hilfst und wo du hineinrufst in die Ängste, Sorgen und Nöte, fürchte dich nicht. Und dieses fürchte dich nicht dürfen auch wir mitnehmen in unseren Alltag, jetzt in diese neue Woche, in diese Adventswoche, wo ein Licht leuchtet, das heller ist wie die Dunkelheit. Das dürfen wir mit hineinnehmen, auch in unsere Sorgen und Nöte, die wir haben. Sei es gleich die Einsamkeit, wenn es so früh dunkel wird und die Abende so lang, sei es gleich die Überforderung noch, viele Dinge vor Weihnachten erledigen zu müssen. Da ist vielleicht auch Angst vor der Pandemie, ob sie mich trifft. Und alles andere, was auch sonst unsere Sorgen umtreibt, Herr, möchten wir dir abgeben, Herr. Wir möchten im Gebet sie dir bringen und dich bitten, dass du für uns sorgst, Herr. So wie du es auch beim Zacharias und Elisabeth getan hast. Und hab dir Dank, dass wir auf dich trauen dürfen, dass wir auch dein Wort immer wieder neu aufschlagen dürfen, dass du uns auch da begegnest. Hab dir Dank, dass wir das mitnehmen dürfen in diese neue Woche, Herr. Und hab dir Dank, dass wir auch das beten dürfen, was du uns vor dem ersten Lied singen hast lassen, Herr. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, mein Herzenstür, die offen ist, ach, zieh mit deiner Gnade ein, deine Freundlichkeit auch uns gemein, Herr. So bitten wir dich, dass du mit uns gehst und dass du uns die Freude ans Herz gibst, die Freude, dass wir dich haben und auf deinem Weg mit dir gehen und dass du alles gut machen wirst, so wie du es verheißen hast, Herr. Hab dir Dank dafür. Amen.
So wünsche ich euch eine gesegnete Woche und Gottes Geleit und Gottes Segen für euch alle.